Gerade dieses Infoblatt in die Hand gedrückt. Ich dachte mir einfach, das wäre vielleicht, oder dass das den Einstieg etwas erleichtert. Ich werde heute mit dem beginnen, den Titusbrief zu behandeln und werde das dann in den folgenden Monaten eben Schritt für Schritt, diesen Brief Schritt für Schritt durchgehen. Und heute wird es ja wahrscheinlich nur eine Einführung in diesen Brief geben. Unter anderem über die Dinge, die eben jetzt auf diesem Blatt stehen. Ihr seht ja, oben sind so ein paar allgemeine Sachen, über den der ihn geschrieben hat und an wen er ihn, in welche Situation geschrieben hat. Und dann noch ein paar, dann habe ich vier Hauptlehren herausgeschrieben. Das kann man jetzt natürlich interpretieren, was ist jetzt hier wichtiger und was weniger, aber das sind eben Dinge, die darin vorkommen. Das Fettgedruckte ist eigentlich die Hauptbotschaft, die wir aus diesem Brief herausnehmen können, zu der auch alles andere in Bezug steht. Und darunter habe ich zwei Gliederungen gesetzt. Einmal eine eigene, die ich eben erstellt habe, und eine von John MacArthur. Einmal, um zu zeigen, dass man eben so einen Brief auf unterschiedliche Art gliedern kann. Es gibt nicht ein richtig und alles andere ist falsch, sondern das kann man auf unterschiedliche Art machen. Und zudem noch, weil der Herr MacArthur das hier auf eine sehr interessante Art macht, indem er den ganzen Inhalt des Briefes in Beziehung zur Evangelisation setzt, was ich sehr interessant fand. Aber ich werde die Dinge jetzt auch noch dann ausführlicher ansprechen. Der Titusbrief, einer der kleinsten Briefe im Neuen Testament, er wird wahrscheinlich in den meisten Bibeln nur zwei Seiten füllen. Und doch ein besonderes, ja, Juwel, worauf ich mich schon lange gefreut habe, ihn zu behandeln. Gut, vielleicht wird man das über jeden Brief sagen, indem man sich näher reinarbeitet. John MacArthur wurde mal gefragt, was sein Lieblingsvers ist. Und dann sagte er, immer der Vers, den ich als nächstes predigen werde. Und doch ist mir der Brief doch schon vor längerem sehr lieb und wichtig geworden. Zu Beginn aber jetzt ein paar allgemeine Sachen dazu. Diese Sachen, ich denke, das ist wichtig auch, um den Inhalt besser zu fassen. Einmal von wem an wen? Von Paulus an Titus, als dieser auf der Insel Kreta war. Das sehen wir in Vers 5. Dort schreibt Paulus: Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen. Und allein schon bei diesem Fakt gehen eigentlich die Diskussionen los. Denn wenn wir die Apostelgeschichte lesen, finden wir keine Reise von Paulus nach Kreta. Und doch sagt er hier, ich habe dich in Kreta zurückgelassen. Das heißt, Paulus war mit ihm dort und ist dann weitergereist und Titus ist da geblieben, woraus sich jetzt die Frage stellt, wann war Paulus denn in Kreta? Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu beantworten. Die eine ist die, die Bibelkritiker ranziehen, nämlich ganz einfach, der Brief geht nach Kreta, Paulus war nie in Kreta, der Brief ist nicht von Paulus geschrieben. Und dann werden Theorien aufgestellt von einem Paulus-Jünger, der sich als Paulus ausgibt, um seine Autorität damit zu verwenden. Es gäbe jetzt viele Argumente, die sie anführen und die man widerlegen könnte, aber in diese Diskussion möchte ich mich jetzt eigentlich nicht vertiefen. Wen das interessiert, dem kann ich was nennen, wie er sich darüber informieren kann. Aber für mich steht hier am Anfang Paulus, Knecht Gottes, und damit hat ihn Paulus, der Knecht Gottes, geschrieben. Und alles Weitere ist unnötige Spekulation. Jetzt haben wir aber immer noch dieses Problem, wann wurde der Brief geschrieben? Und die übliche oder die meistgegebene Erklärung ist die, dass Paulus nach der Apostelgeschichte, nach diesem Bericht, nochmal freigekommen ist und nochmal gereist ist. Also ihr kennt ja, denke ich, in groben Zügen die Apostelgeschichte. Zu Beginn also es beginnt mit der Himmelfahrt Christi, dann geht es über Pfingsten hin zu der Geschichte, wie sich das Evangelium langsam ausgebreitet hat, zu den Juden, zu den Samaritern, zu den Griechen. Und dann nimmt irgendwann den größten Teil der Geschichte die Geschichte von Paulus ein, wie er drei Reisen unternimmt durch den Mittelmeerraum. und dann am Ende in Jerusalem gefangen genommen wird und nach Rom gebracht wird, um dort verhört zu werden vor dem Kaiser. Und das Ende der Apostelgeschichte sind folgende Verse. Ich lese die letzten zwei Verse der Apostelgeschichte kurz vor. Der Autor endet damit, dass er schreibt, Paulus aber blieb 2 Jahre, also Apostelgeschichte 28, Verse 30 und 31, Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit ungehindert. Und damit endet die Apostelgeschichte. Und wir sehen, es ist ein offenes Ende. Es endet nicht mit dem Tod von Paulus, sondern einfach, wie er in Rom war und dort eine Wohnung hat und das Wort dort weiterverkündigt. Und das ist auch, ja, darin steckt eigentlich auch schon eine Botschaft in die Apostelgeschichte, beschreibt eben den Anfang einer Geschichte, die bis heute fortdauert, nämlich wie der Herr durch seinen Geist und seine Knechte auf der Erde seine Gemeinde baut. Und so wenig wie diese Geschichte nach der Apostelgeschichte aufgehört hat, so wenig hat das Leben von Paulus damit aufgehört. Und deshalb ist es überhaupt kein Widerspruch zu behaupten, nach diesen Versen, dass es gut möglich ist, dass nachdem Paulus in Rom angehört wurde, noch einmal freigekommen ist und natürlich wieder dasselbe gemacht hat, was er die 20 Jahre davor gemacht hat, nämlich zu reisen und das Evangelium zu verkünden. Diese Annahme gründet letztlich auf 2 Gründen. Der erste, der ja doch schwächere, ist eben der kirchengeschichtliche. Es gibt sehr frühe Schriften, schon aus Ende des 1. Jahrhunderts bis Anfang des 2., wo in den Kirchenväter eben von Begebenheiten aus dem Leben von Paulus schreiben, die nicht in der Apostelgeschichte geschrieben sind. Und in dieser Zeit würden es die Leute ja noch wissen, wenn das nicht stimmen würde. Und auf der anderen Seite sind es eben einmal der Titusbrief und die 2 Timotheusbriefe. Denn besonders der 1. Timotheusbrief und der Titusbrief beschreiben beide Stationen von Paulus, die nicht einfach in die Apostelgeschichte und den Bericht darin eingeordnet werden können. Und deshalb werden auch gerade diese 3 Briefe, die Timotheusbriefe und der Titusbrief, in eben diese Zeit, nachdem Paulus das erste Mal in Rom war, eingeordnet. Und das ist die Zeit 62 bis 67 nach Christus. Natürlich tun viele genauere Daten geben, aber alle Datierungen, die ich mir angesehen habe, variieren ein bisschen, aber alle sind in diesem Zeitraum 62 bis 67 nach Christus. Das kann man natürlich nicht genau festmachen, aber in etwa muss es diese Zeit gewesen sein. Diese 3 Briefe sind auch noch durch andere Art verbunden. Es sind die einzigen 3 Briefe, die Paulus nicht speziell an Gemeinden schreibt, sondern an spezielle Mitarbeiter. Und deshalb werden sie auch die sogenannten Pastoralbriefe genannt. Also wer einen Kommentatoren liest und dieses Wort liest, das beschreibt immer diese 3 Briefe, die 2 Timotheusbriefe und den Titusbrief. Denn Pastoral kommt von dem Wort Pastor und das ist lateinisch für Hirte. Also er schrieb an Hirten der Gemeinde. So viel dazu. Also, Paulus Hintergrund hätten wir damit eigentlich geklärt. Was noch interessant ist, was auch manche Ausleger hervorheben, wenn wir uns das ein bisschen anschauen, was Paulus eben schreibt über seine Reisen in dieser Zeit. Ich lese nur ein paar Verse schnell vor, ihr braucht nicht aufschlagen in dieser Zeit. Einmal 1. Timotheus 1,3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Also Paulus war in Ephesus und ist abgereist nach Mazedonien. Und weil immer noch Probleme waren, hat er Titus dagelassen, Timotheus. Im 3. Kapitel dieses Briefes schreibt er dann, dass er Hoffnung aber hat, bald wieder zu ihm zu kommen. Im Titusbrief lesen wir auch, dass er auf Kreta war, aber abgereist ist und Titus dagelassen hat. Und am Ende vom Brief lesen wir wieder, wie er eben am Reisen ist. Er sagt, dass er Artemas oder Tychikus zu ihm senden wird Und dann soll er schnell zu ihm kommen, er will in Nikopolis überwintern und danach geht die Reise wieder weiter. Und was so ein bisschen mitschwingt in diesen ganzen Beschreibungen, es wirkt, als wäre Paulus noch gedrungener und noch eifriger und noch gedrängter unterwegs gewesen. Wenn wir in der Apostelgeschichte noch lesen, dass Paulus teilweise 2 Jahre in Ephesus war und fast 2 Jahre in Korinth, einfach um etwas aufzubauen, so sehen wir hier, dass er immer wieder geht, obwohl eigentlich noch Arbeit da ist, aber es wirkt, als würde er einfach diesen Drang fühlen, dass er nicht mehr viel Zeit hat und diese Zeit eben auskaufen will, auskaufen muss. In diesen wenigen Jahren, er muss in dieser Zeit schon zwischen 55 und 60 Jahre alt gewesen sein, reist er doch noch durch einen Großteil des Römischen Reiches, durch viele Städte, viele Jahre kann er nicht gehabt haben. Und auch das ist, und das werden wir auch bei der nächsten Predigt noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, aber auch etwas, was wir im Kopf haben müssen über diese Männer, die hier kommunizieren über diesen Brief. Paulus ist einer, der brennend für das Evangelium, ja wie rasend durch das Römische Reich reist und von einer Stadt zur nächsten und Titus, du musst hier bleiben, ich muss weiter, in dieser Stadt war noch niemand, von dort sende ich dann den zu dir, denn du musst zu mir kommen, damit ich dort überwintern kann, damit wir dann weiter können, um bis dahin noch dorthin zu kommen und so weiter. Also einfach dieses Getriebensein von diesem Gedanken, ich muss meine Zeit auf Erden auskaufen, um die Gemeinde Gottes so weit zu bauen, wie ich nur kann, denn das ist der Auftrag, den mir Gott gegeben hat. Aber dazu werden wir beim nächsten Mal noch mehr kommen, denn im Gruß wird Paulus Titus besonders für diesen Dienst eben einfach noch ermutigen. Aber einfach, dass wir das vor Augen haben, in welcher Situation und aus welcher Situation das geschrieben wurde. Und nur noch etwas zum Hintergrund von Titus. Titus wird in der Apostelgeschichte überhaupt nicht erwähnt, dafür in vielen Briefen. Wenn man Titus und Timotheus gegenüberstellt, kommen viele Ausleger zu dem Schluss, dass wahrscheinlich Timotheus eher ein sanfterer Charakter war, denn es gibt viel Ermutigung von Paulus, dass er nicht nachgeben soll und dass er stark bleiben soll in den 2 Timotheusbriefen, was natürlich auch für die, die selber von solchem Charakter sind, eine Ermutigung ist, dass obwohl Timotheus scheinbar eher so einer war, er dennoch ein sehr gebrauchtes Werkzeug war und der engste Mitarbeiter von Paulus wahrscheinlich. Denn obwohl er eher sanft war vom Gemüt, wahrscheinlich hat das Feuer, das eben durch das Evangelium in ihm gebrannt hat, dennoch dafür gesorgt, dass er ein sehr brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes geworden ist. Titus aber geht man davon aus, dass er wahrscheinlich das ziemliche Gegenteil davon war. Dass er ein ziemlich harter Kerl war. Wenn wir uns seine Geschichte ein bisschen anschauen, wir lesen unter anderem im Galaterbrief von ihm, in Galater 2, in den ersten 3 Versen, dort erzählt Paulus den Galatern, wie er eben damals, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird, in Jerusalem war, auf diesem Treffen der Apostel, wo diskutiert wurde, inwiefern Heiden beschnitten werden oder Juden werden müssen oder eben nicht. Dort schreibt er, darauf nach 14 Jahren zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen insbesondere den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich lief oder gelaufen wäre, aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Das heißt letztlich, wenn wir uns das vorstellen für Titus, Titus war Grieche, unbeschnitten und ist gerade als diese Frage diskutiert wurde, als lebendes Anschauungsobjekt von Paulus mitgekommen, um sich hinzustellen und zu sagen, schaut, hier bin ich bin Gläubiger, ich bin Christ und ich bin nicht beschnitten und dennoch gerettet. Um sich dort vor diese große Opposition zu stellen, als lebendiges Beispiel. Auch das muss man erstmal machen. Eine andere Stelle, das werde ich jetzt nicht alles aufschlagen, aber besonders im 2. Korintherbrief ist viel von Titus die Rede. Denn der 2. Korintherbrief beschreibt uns ja die Situation, dass die Gemeinde in Korinth irgendwann nicht mehr die Autorität von Paulus anerkannt hat, weil irgendwelche anderen Lehrer kamen und sie ihn von Paulus abgebracht haben. Und gerade in dieser schwierigen Zeit mit dieser Gemeinde, wo ja Paulus gar nicht mehr so gern dort gesehen und gehört wurde, wen schickt er hin? Titus. Das lesen wir in 2. Korinther 7, die Verse 5 bis 7, wer sich aufschreiben möchte. Er sandte Titus und nicht nur, dass er ihn hingesandt hat, sondern Titus hat es sogar geschafft, sie wieder davon zu überzeugen, Buße zu tun über ihr Verhalten. Denn Paulus schreibt dann, wie er ihn traf und Titus ihm berichten konnte, dass die Situation wieder geklärt ist. Er hat es also geschafft, auch diesen schwierigen Auftrag zu lösen. Und gleich als nächsten Auftrag bekam er diesen, nämlich wieder nach Korinth zu gehen, um dort Spenden einzutreiben. Denn dort wurde gerade die Spende für Jerusalem gesammelt, als es ihnen schlecht ging. Und Titus überbrachte den 2. Korintherbrief und hat gleichzeitig sollte diese Spende vorbereiten. Also alles Aufträge, die eher nicht so leicht sind. Und genau so ein Auftrag war auch der eben in Kreta nun. In diese Situation, in die nun der Titusbrief geschrieben wurde. Denn nur noch etwas zum Hintergrund von Kreta. Kreta, eine schöne Mittelmeerinsel, aber die war damals ein hartes Pflaster. Und das sehen wir zuallererst mal aus dem Titusbrief heraus, da brauchen wir gar nicht mal viele andere Quellen, denn Paulus selbst schreibt an Titus in Kapitel 1, Vers 12, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Und nicht nur, dass er das zitiert, er schreibt dann sogar noch weiter, dieses Zeugnis ist wahr. Es muss ein hartes Pflaster gewesen sein. Und dieser Schreiber war wahrscheinlich ein gewisser Epimenides, der 600 vor Christus lebte, der ein Kreter war und so über die Kreter geschrieben hat. Er wurde später sogar wieder zitiert, nochmal mit diesem Zitat, nicht nur von Paulus, sondern auch von anderen. Und allgemein war Kreta eben damals auf diese Weise verrufen. Man liest auch in den Lexika, dass es ein Wort gab namens Kretizein, das von Kreta abstammte und das galt als Synonym für Lügen. Und was auch noch interessant ist, anhand diesem Beispiel, schreibt ja böse Tiere oder laut Elberfelder wilde Tiere. Auf Kreta gab es eigentlich keine wilden Tiere und deshalb hat man eben auch über sie gesagt, ja, es gibt dort keine wilden Tiere, weil die Menschen dort schon wild genug sind. Also Kreta war wirklich ein hartes Pflaster damals. Ja, wenn wir das jetzt vergleichen, zum Beispiel in Berlin gibt es ja auch so verrufene Gegenden, wie jetzt zum Beispiel Kreuzberg, und jetzt stell dir vor, du müsstest dorthin, um eine Gemeinde zu gründen. Oder ich weiß nicht, gibt es hier in Aalen irgendein Gebiet, wo man sagen würde, oh, Elwang. Ja, in Elwang gibt es den Goldrain, das weiß ich, der ist ungefähr auch so verschrien. Und natürlich sagt man damit nicht, dass alle Menschen, die dort leben, böse sind, dass jeder Einzelne immer lügt bei allem, was er sagt. Und das sagt auch Paulus nicht, aber eben wir kennen das ja, dass man eben gewissen Bevölkerungsgruppen bestimmte Dinge nachsagt, die oft auch dem Prinzip nach doch stimmen. Ja. Und so war es eben auch damals auf Kreta. Nicht jeder hat ununterbrochen gelogen, aber es gab einfach einen sehr niedrigen Moralstandard dort. Und ihr kennt das wahrscheinlich selber, die Dinge, die man gelernt hat von der Umgebung, dass sie in Ordnung sind, obwohl sie nicht in Ordnung sind, sind auch die schwersten am Ende dann loszulassen. Wer in einer Umgebung aufgewachsen ist, die von vornherein einen moralischen Standard gesetzt hat, der wird sich auch nicht so schwer tun, diesen Standard dann auch später einzuhalten, als wenn um einen herum alles, all das verworfen wird und alle anderen sich gar keine Gedanken darum machen. Zum Beispiel vor 100 Jahren wird es für Christen noch weniger Anfechtungen gegeben haben oder ja, würden Irrlehren auch weniger gegriffen haben, wenn es darum geht, dass zum Beispiel die Ehe nicht mehr wertgeschätzt wird oder Unzucht getrieben wird. Das ist heute einfach völlig normal und daher kommen auch Anfechtungen in diesen Bereichen und sowas eben auch auf Kreta. Keine leichte Aufgabe, die Titus dort bekommen hat. Und dazu kam noch, es waren junge Gemeinden, die noch überhaupt keine Leitung hatten. Und weil es keine Leitung gab, sind viele andere Leute gekommen, die jetzt eben ihre Ansichten verkündigt haben. Irrlehrer, von denen Paulus auch schreibt in den Versen 10 und 11 des ersten Kapitels. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander. Also Paulus drängt hier auch zu Recht hartem Vorgehen. Aber auch dazu werden wir noch im Laufe der Auslegung kommen. Also Irrlehrer, keine Leitung und ein moralisch verkommener Hintergrund, in den Titus nun hier reingestellt wurde, wo er die Aufgabe bekommen hat, ja, jetzt setzt da bitte noch in der nächsten Zeit schnell Älteste ein und dann komm bitte wieder zu mir. Keine leichte Aufgabe. Aber es zeigt uns doch, dass auch unter solchen harten Umständen Gott seine Gemeinde bauen will und dass die Umstände kein Hindernis dafür sind, auch dass dein Hintergrund kein Hindernis ist, mit Sünde zu brechen und ein gottgeheiligtes Leben zu führen. Denn darum geht es jetzt auch hauptsächlich im Titusbrief. Ihr seht ja, auf dem Zettel habe ich ein paar Hauptbotschaften rausgeschrieben mit Versangabe dahinter. Und die letzte davon ist fett gedruckt. Nämlich, wie habe ich es geschrieben? Die gesunde Lehre führt zu einem gesunden Leben oder zu einem Leben in Gottesfurcht. Und das ist auch eigentlich die Hauptbotschaft dieses Briefes. Und das macht ja auch Sinn, gerade in diese Umgebung, denn Paulus sagt erstens, die Irrlehrer, die fordern nur noch mehr die Gottlosigkeit und die Umgebung der Menschen ist gottlos. Und dennoch will ich von dir, dass du die Menschen anleitest, dort ein gottwohlgefälliges Leben zu führen und Älteste einsetzt, die genau dieses Ziel weiterverfolgen werden, wenn du dort abgereist bist. Und auf diesem Hintergrund ist das eine sehr schwere Aufgabe. Und Paulus gibt uns hier die Lösung eigentlich für dieses Problem und sagt, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Deshalb habe ich das Ganze auch überschrieben oben. Der Titusbrief, die rechte Medizin für eine kranke Gemeinde. Man könnte auch sagen, für ein krankes Leben, ein sündenkrankes Leben. Genau. Denn, da gehe ich jetzt einfach mal die Gliederung durch. Er beginnt erstmal mit Anschrift und Gruß. Dieser Gruß recht langgezogen, weil er auch mit Ermutigungen für Titus gespickt ist, werden wir uns beim nächsten Mal genauer anschauen. Dann nennt er ihm die Kriterien, nach denen er nun die Ältesten auswählen soll. Was wahrscheinlich auch nicht so einfach war, diese Leute dann auf Kreta zu finden. Dann nennt er das Problem in Kreta, und da sehe ich schon, da habe ich einen Schreibfehler, das soll heißen Kapitel 1, die Verse 10 bis 16, nämlich genau diese, einmal die Irrlehre und dann das moralische Umfeld auf Kreta. Und dann beginnt er mit der Behandlung des Problems in Kapitel 2, wenn er schreibt, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und nun weist er ihn an, eben bis Vers 10, bestimmten Personengruppen zu lehren, wie sie zu leben haben. Und zwar, wie es der gesunden Lehre entspricht. Das heißt, dem Wort, dem Evangelium. Wer das glaubt, der soll so leben quasi. Er schreibt an alte Männer, wie sie zu leben haben. Sie sollen ehrbar, besonnen sein, also einen hochwertigen Charakter aufweisen. An alte Frauen genauso, dann an junge Frauen, an junge Männer und dann noch speziell an Knechte, also Sklaven, was natürlich auf jeden Arbeitnehmer anzuwenden ist. Und auch dieser Abschnitt endet dann mit einem interessanten Vers in Vers 10. Sie sollen nichts entwenden, also nichts stehlen, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Und in der Elberfelder Übersetzung steht etwas wörtlicher, dass sie die Lehre unseres Heiland Gottes zieren. Oder man könnte auch übersetzen, dass sie sie schmücken. Dass sie die Lehre, die sie vertreten, durch ihr Verhalten, ihr Leben schmücken, zieren, verherrlichen, schön darstellen, gut darstellen. Unter anderem, das hat er auch in Vers 9 geschrieben, damit die Gegenpartei nichts Schlechtes über euch sagen kann. Das soll das Ziel des geheiligten Lebens des Christen sein, diese Lehre und den Heiland, der dahinter steht, zu ehren, gut darzustellen, zu zieren. Und dann ab Vers 11 beschreibt er eben, wie das möglich ist, warum. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also er beginnt mit denn, das ist der Grund, warum ihr das tun sollt und wie ihr das tun sollt. Die Gnade Gottes ist erschienen und sie nimmt uns in Zucht oder sie unterweist uns nach der Elberfeld-Übersetzung. Diese Gnade, die erschienen ist, also das Evangelium, Christus, der Mensch wurde und gestorben ist, was wir erkannt haben und geglaubt haben und wodurch wir gerettet wurden, das rettet uns nicht nur, sondern das unterweist uns auch. Es drängt uns zu einem heiligen Leben. Denn wer das glaubt und diesen Heiland liebt, weil er ihn gerettet hat, der wird von dieser Botschaft in Zucht genommen. Wenn mein Herr dafür gestorben ist, dann will ich das nicht mehr tun. Wenn das vor ihm gut ist, der für mich sein Leben hingegeben hat, dann will ich nicht weiter so leben, wie ich es vorher getan habe, was ihn in den Tod getrieben hat. Die Gnade Gottes unterweist uns, bringt uns dazu, die Gottlosigkeit abzulegen und heilig zu leben. Und dann in Kapitel 3 bringt er nochmal etwas sehr Ähnliches und wendet das eigentlich an. In den ersten zwei Versen beschreibt er das Verhalten des Christen in der Welt, wie er sich Ungläubigen und auch dem Staat gegenüber verhalten soll, dass er sich dem Staat unterordnen soll. Und gerade auch Ungläubigen, die auch speziell in diesem Umfeld sehr schwierig waren, ihnen gegenüber gnädig sein soll. Warum? Dann erinnert er sie an das Evangelium. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Also eine Wahrheit des Evangeliums, auch wir waren Sünder. Und deshalb sollten wir gnädig sein mit denen, die es noch in diesem Maß sind, wie wir es hoffentlich nicht mehr sind. Und darauf folgt auch nun, und das ist auch eins der Schmuckstücke des Titusbriefes, die vielleicht prägnanteste Formulierung des Evangeliums der Rechtfertigung allein aus Gnade im Neuen Testament. Wenn der Römerbrief das ausführlichste Evangelium hat, hat der Titusbrief das prägnanteste. In Vers 3 war es gerade die Sündhaftigkeit und er fährt fort. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also eine ganz klare Darstellung der Errettung nicht aus Werken. Er hat uns gerettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben. Und das ist wiederum interessant, denn in Vers 8 geht es weiter. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Also in diesem Brief, in dem ganz deutlich gesagt wird, du wirst nicht aufgrund deiner Werke errettet, kommt eine ganz starke Ermahnung, dass du jetzt, nachdem du errettet bist, sehr wohl viele gute Werke tun sollst, um diese Gnade, die dich gerettet hat, zu schmücken. Das kommt ganz oft. Das erste Mal in 1 Vers 16, dort sagt er, dass die Irrlehrer zu jedem guten Werk untüchtig sind. Dann in Kapitel 2, Vers 7 sagt er zu Titus, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Dann in Kapitel 3, Vers 1 erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen, gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dann der Vers 8, den ich schon gelesen habe, und in Vers 14 nochmal, Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun. Also gerade in diesem Brief, wo die Gnade so leuchtend hervor schillert, werden wir stark angehalten, gute Werke zu tun. Gerade nicht, um gerettet zu werden, sondern gerade, weil wir gerettet wurden. Und um dieses Thema herum finden wir jetzt eben all diese anderen Wahrheiten, die ich auch beschrieben habe. Einmal, weil der Christ zu einem heiligen Leben berufen ist, deshalb sind auch Älteste wichtig. Warum? Damit die Gemeinde in Ordnung gehalten wird und die Lehre bewahrt wird, denn die Lehre garantiert das heilige Leben. Es ist einerseits ein Trugschluss zu sagen, ich kann glauben, aber ein völlig gottloses Leben führen. Es ist aber auch ein Trugschluss, der oft gemacht wird. Ich kann, oder ja, die Gemeinde wird ein heiliges Leben führen und ich kann Menschen dazu bringen, heilig und gottesfürchtig zu leben, aber vernachlässige die Lehre und lass die eben durcheinander bringen. Nein, genau das stellt Paulus hier immer wieder in Beziehung. Und danach, wie auch schon gesagt, finden wir ganz spezielle Anweisungen für das Leben des Christen und zusätzlich dann eben diese schöne Darstellung des Evangeliums. Das ist der Titusbrief und seine Botschaft an uns. Noch eine Besonderheit, die dort auch sehr heraussticht, die Gottheit des Herrn Jesus wird auch sehr betont im Titusbrief auf zwei Arten. Einmal im Vers 13, dort heißt es nach der Elberfelder Übersetzung, dort wird Christus eben wörtlich der große Gott und Retter Jesus Christus genannt oder der große Gott und Heiland. Dort gibt es allerdings von der Übersetzung her Abweichungen, unter anderem sogar die Schlachter, die dann schreibt, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. So, dort wird eine Unterscheidung gemacht, werden wir uns noch betrachten. Aber die andere Art, wie das eben betont wird, und das lässt sich nicht wegdiskutieren oder wegübersetzen, ist ein Wort, das sehr auch sehr häufig vorkommt im Titusbrief, nämlich Retter oder Heiland. Und dieses Wort kommt 6-mal vor und wird 3-mal für Gott den Vater und 3-mal für Gott den Sohn verwendet. Was auf der einen Seite auch hier eine schöne Eigenschaft Gottes eben auch immer wieder aufleuchten lässt, gerade weil er ja hier die Lehre besonders schön darstellen will. Gott ist unser Retter, er hat uns gerettet, darin besteht seine Gnade. Aber eben, dass ihn es genau 3-mal auf den Vater und 3-mal auf den Sohn anwendet und damit auch diese Einheit in der Rettung zum Ausdruck bringt. Gott der Vater, Gott der Sohn, der dreieinige Gott ist unser Retter, den wir glauben dürfen. Also, was soll uns der Titusbrief am Ende lehren? Er hält uns an zu einem gottesfürchtigen Leben, zeigt uns, wie wir das tun sollen und gibt uns auch die Begründung dafür, das Evangelium der Gnade Gottes. Es gibt uns auf der einen Seite, wenn wir lau sind, den Antrieb, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen und zu eifern, so wie wir es auch von Paulus und Titus gesehen haben, für diese Gnade wirklich zu leben und sein Leben dafür hinzugeben. Ja, wir singen es in so vielen Liedern, zum Beispiel in diesem Sein Kleid für meins, wo es dann am Ende vom Refrain immer heißt, mein Alles ist nun sein. Das ist die eigentlich richtige Reaktion auf das Evangelium. Und das nicht nur, indem ich mich der Verkündigung hingebe, sondern auch, indem ich eben ein charakterlich hochwertiges Leben führe, indem ich ein Leben führe, das der Lehre Ehre bringt und nicht Unehre. Auf der anderen Seite gibt es auch dem, der kämpft mit der eigenen Heiligung, Mut und auch Hilfe, nämlich er sagt, denn auch die Kreter werden sich nicht leicht getan haben, jetzt auf einmal mit allen schlechten Gewohnheiten zu brechen. Sogar für die Kreter, sagt Paulus, genügt die Erkenntnis der Gnade Gottes, um ein geheiligtes Leben zu führen. Und wenn es für die Kreter genügt, dann genügt es auch für dich und für mich. Und er gibt dir eben auch die Lösung. Wenn du dich fragst, wie soll ich mit bestimmten Dingen brechen, dann sagt er, konzentriere dich auf die Gnade Gottes, lass sie dich durchdrängen, stell dir diese Erkenntnis vor Augen und das wird dir ja den Antrieb, ja den Zwang geben, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen und wird diese anderen Zwänge, nämlich zur Sünde, mit der Zeit nach und nach auffressen. Die Wahrheit des Evangeliums drängt uns zu einem heiligen Leben. Das werden wir in den kommenden Monaten sehen. Und wie ich sehe, habe ich noch ein wenig Zeit. Deshalb werde ich jetzt doch noch auch in den Gruß hineinlesen. Ich lese die ersten 4 Verse von Kapitel 1. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. So beginnt Paulus nun diesen Brief. Und allgemein ist die Grußformel typisch für die damalige Zeit. Allerdings würde es, das Typische wäre eher in diese Richtung. Paulus an Titus, liebe Grüße. Also ich sage, wer ich bin, ich sage, wen ich schreibe und ich grüße ihn. Aber Paulus zieht das meistens noch mal ein Stück in die Länge und beim Titusbrief besonders. Also nur die Einführung im Römerbrief ist noch länger als die im Titusbrief. Und da kann man sich jetzt natürlich auch Gedanken machen, warum tut Paulus das? Gut, beim Römerbrief macht es Sinn, die Römer kennen ihn nicht, er stellt sich ausführlicher vor. Bei vielen anderen Gemeinden macht es auch deshalb Sinn, dass er eben seine Autorität als Apostel mit dem, was er schreibt, eben bekräftigt. Aber bei Titus macht das eigentlich keinen Sinn, denn Titus weiß, wer Paulus ist und Titus zweifelt Paulus auch nicht an. Warum sagt Paulus also Titus, ich bin ein Apostel? Ja, das wäre wie, wenn ich heute Morgen zu Uli gekommen wäre, hallo, Felix Müller. Hätte er gesagt, ja, weiß ich. Und jetzt? Nein, es hat den Grund, dass eben Titus hier vor einer mit Paulus in dieser schweren Aufgabe der Verkündigung und dem Bau der Gemeinde steckt und Paulus ihn ermutigen möchte. Wenn Paulus an Titus schreibt, ich bin ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, dann hat das zwei Hintergründe. Erstens, in der Elberfelder Übersetzung steht hier Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Das liegt daran, dass der Sinn etwas schwer wiederzugeben ist. Man könnte aber sagen, nämlich auf der einen Seite beinhaltet das Wort Knecht, das ja eigentlich Sklave bedeutet, natürlich eine gewisse Würde, wenn man Sklave Gottes ist, aber doch beinhaltet es auch Selbsterniedrigung und Selbstverleugnung. Paulus sagt von sich, ich bin ein Sklave, ich habe keine Rechte, mein Wille ist egal, nur der Wille meines Herrn, ob ich meinen Willen und meine Rechte bekomme, die ich gar nicht habe, ist völlig egal, nur noch seiner zählt. Ob ich schlecht behandelt werde, ist egal. Es ist wichtig, wie mit ihm umgegangen wird. Ich verschwinde völlig hinter meinem Herrn, meinem Gott. Auf der anderen Seite bin ich ein Apostel, ein Gesandter, ein Botschafter des Herrn Jesus Christus, ein Botschafter Gottes. Wenn auch ich selber als Person verschwinden möchte hinter meinem Herrn, so hat er mich gesandt und ich bin mit meiner Botschaft von ihm ausgesandt. Und weil diese Botschaft wichtig ist, bin ich wichtig in dem Sinn und ist auch meine Verkündigung wichtig. Und auch deshalb können wir uns nicht von diesen Irrlehrern unterkriegen lassen, nicht weil wir stolz und hochmütig sind und selber herrschen wollen, sondern weil wir Gesandte von dem Herrn sind und für ihn stehen wir ein und nicht für uns. Und weil Titus ja ein Mitarbeiter von Paulus ist, gilt das Gleiche eben auch für ihn. Dafür, wofür Paulus kämpft, kämpft auch Titus. Und das ist auch das Erste, bevor wir jetzt diese Ermutigung auch wirklich auf uns anwenden können, was wir uns auch in Erinnerung rufen müssen und uns selbst prüfen müssen, sind wir auch, Haben wir auch diese Einstellung? Haben wir diese Lebens- und Diensteinstellung? Gehen wir auf in unserem Herrn und leben für dieses eine Ziel, den Bau der Gemeinde Gottes auf Erden? Wir sehen es bei Paulus, dass ihn nichts anderes treibt. Nachdem er gläubig geworden ist, hat er 30 Jahre nichts anderes gemacht, als zu reisen und zu verkündigen. Natürlich auch mit Zurüstung am Anfang und zuvor diente er auch in einer Gemeinde. Aber das war das eine Ziel und das bestimmende Thema seines Lebens, den Bau der Gemeinde Gottes. Das tut natürlich nicht jeder so, nicht jeder so, nicht jeder wird, oder niemand wahrscheinlich, leider, wird nach dem Gottesdienst aufbrechen und irgendwo Gemeinden gründen. Aber es geht nicht darum, dass man die gleiche Aufgabe haben muss, sondern das gleiche Ziel, den Bau der Gemeinde Gottes. Und das tut jeder auf andere Weise. Indem man predigt, indem man vielleicht dann Kalender verteilt, Traktate, indem man vielleicht in seinem Umfeld verkündigt oder auch ganz anders, wenn die Verkündigung, ja, natürlich ist das von jedem von uns die Aufgabe, aber auch wenn das einem weniger liegt, so dienen wir dem auch, und das lesen wir auch in diesem Brief, indem ich ein Leben führe, das Gott verherrlicht, indem ich gute Werke tue, die die Botschaft schmücken, die wir verkündigen, indem ich, ja, zum Beispiel wird ja auch den jungen Frauen nahegelegt, dass sie häuslich sein sollen, sich um ihre Familie kümmern sollen. Auch das kann ich für den Herrn tun. Und eben viele weitere Dinge, indem ich spende, andere unterstütze, indem ich bete, indem ich praktisch diene, um die Verkündigung sonst in irgendeiner Weise zu unterstützen. Wie muss jeder selbst wissen? Das waren jetzt nur ein paar Dinge, die mir eben in der Vorbereitung ein wenig gekommen sind. Aber ist das mein Lebensziel und Inhalt, wie es auch von Paulus und von Titus war? Und dann werde ich auf Widerstand stoßen, wie Titus in Kreta. Nur weil ich dem Herrn diene, der alles führt, heißt das nicht, dass alles immer glatt läuft. Das heißt es nicht, dass jedes Traktat angenommen wird und jeder, dem ich das Evangelium sage, zum Glauben kommt. Oder es zumindest toll findet, was ich ihm erzähle. Nein, das ist genau das Gegenteil. So wie in Kreta sind auch heute Leute oft Lügner, wie böse Tiere, dass man vor ihnen fast schon Angst haben muss. Faul, das trifft manchmal sogar leider auf die Mitarbeiter zu. Es kommen Widerstände. Es ist nicht einfach, die Gemeinde Gottes zu bauen und daran zu dienen. Ich stehe im Weg, nicht so ungut, aber ihr steht im Weg und die Menschen draußen stehen im Weg, weil wir alle Menschen sind, Sünder sind und in irgendeiner Form fehlerhaft sind. Und gerade weil Titus hier diese schwere Aufgabe vor sich hat, stellt Paulus ihm nun die Würde des Dienstes nochmal klar vor Augen. Warum es wert ist, diese, und das reimt sich, Bürde zu tragen. Ja? Die Würde der Bürde des Dienstes. Ihr wisst, was eine Bürde ist, das ist eine Last, die auf einen gelegt ist. Das sagt man oft zu einem hohen Amt, mit dem eine hohe Verantwortung verbunden ist. Und eine Würde hingegen ist etwas, was einer Sache Wert gibt. Und genau das sagt Paulus dem Titus in diesen Versen. Und das wollen wir beim nächsten Mal betrachten. Ich werde sie noch kurz nennen. Die Ermutigung, treu im Dienst zu arbeiten, auch wenn es schwer wird, ist erstens die Botschaft des Dienstes. Wir verkündigen den Glauben der Auserwählten Gottes, die einzige Wahrheit. Und auch die Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Das heißt, die einzige Wahrheit, die rettet und die einzige Wahrheit, die verändert. Wer sollte nicht hinter seiner Botschaft stehen, wenn er weiß, dass es die einzige ist, die wahr ist? Dann zweitens die Hoffnung des Dienstes. Es geht nicht einfach nur darum, ein Projekt zu bauen und religiös aktiv zu sein, sondern es geht um das ewige Leben für mich und für die, also nicht, dass ich es verdiene, aber ich erwarte es. Aber es geht für die, denen ich verkündige oder eben nicht, um das ewige Leben. Und drittens stellt er ihm vor Augen der Plan hinter dem Dienst. Ich und du sind nicht einfach losgeschickt auf die freie Baufläche und es hieß, mach mal, sondern Gott hat einen Plan und er lenkt und führt alles im Hintergrund. Ich bin nicht verloren, auch wenn ich mich vielleicht so fühle in manchen Situationen, sondern es steht ein Plan und ein Bauleiter dahinter, der mich an die richtige Stelle führt und mir die richtigen Werkzeuge gibt und mir die Aufgaben zuteilt. Das ist die Ermutigung, die Paulus Titus mitgibt und die wir beim nächsten Mal noch betrachten werden. Nochmal daran zu erinnern, ich habe allgemeine Titusbrief vorgestellt. Es geht eben um diesen Dienst. Nein, es geht um diese Wahrheit, dass die gute Lehre zu einem gesunden Leben treibt und dass dieses Leben zu führen, was ja auch mit Dienst gefüllt ist, nicht einfach ist. Dafür gibt Paulus in diesem Gruß die Ermutigung. Und das werden wir dann beim nächsten Mal betrachten. Amen.